Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 675. Heute mit Wrestling-Anekdoten. Wir sprechen ein bisschen über unsere Wrestling-Nostalgie, über unsere Anfänge und dazu, wie wir überhaupt zum Wrestling gekommen sind. Also mal was ganz, ganz Persönliches. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Ja, wir haben schon im Vorgespräch gesagt, wir hatten mal eine Jubiläumsepisode, nämlich die 500. Da ging es darum, wie Wrestling unser Leben veränderte. Man muss aber fairerweise sagen, die 500 ist inzwischen auch schon 175 Episoden her und vor allem dann auch schon 2 Jahre. Damals warst du noch nicht mal dabei, Markus. Kannst du dir überhaupt noch ein Leben ohne Headlock vorstellen?
Ja, ich hoffe nicht. Also mein aktuelles, ich sag mal, abseits des Wrestling, Arbeitpensum, das versucht mich zwar gerade aktiv immer von Headlock fernzuhalten, aber ich werde darum kämpfen, dass ich das trotzdem weiterhin machen kann, weil es doch sehr viel Spaß macht.
Ich glaube, das ist auch was wir dann zum Ende nochmal kurz besprechen können. Wie kriege ich mein Privatleben und eben so ein Projekt wie Headlock noch parallel dazu an den Start? Wie kriegt man das gemanagt? Wir beide sind Väter. Da werden wir auch noch drüber sprechen, weil auch dazu kamen tatsächlich einige Fragen. Ne? Wann führe ich mein Kind an Wrestling ran und wie handhabe ich das? Und da hat man auch schon gemerkt, dass man da sehr unterschiedliche Ansätze hat. Aber erstmal fangen wir ganz vorne an, Markus. Zum einen, was bedeutet Wrestling für dich?
Ja, ich glaube, damit könnte ich wahrscheinlich schon eine Stunde füllen. Nein, ich erkläre das immer so ein bisschen, weil Leute so wie, und du guckst Wrestling und ist das nicht. Und damals, ja, habe ich damals auch so als Kind. Und ich versuche dann immer sozusagen, oder ich habe das für mich eigentlich schon, ich habe da so ein Konstrukt im Kopf. Also Wrestling hat eigentlich mein gesamtes, ja, auch professionelles und jetzt Berufsleben geprägt. Also ich glaube, ich wäre auch beruflich nicht dort, wo ich heute wäre, ohne Wrestling. Warum? Weil Wrestling für mich immer so der, ich sag mal, Katalysator war, mich mit neuen Dingen zu beschäftigen, um darüber irgendeinen Wrestling-Bezug herzustellen. Also ich kann mich zum Beispiel, wenn wir schon bei den Anekdotenthemen sind, ich habe mit 12 Jahren meinen ersten PC bekommen, das war ein gebrauchter, alter IBM PS2 386, also für die Leute, denen das noch was sagt.
Ja.
Und ich habe den im Prinzip bekommen, also jetzt nicht so mit, hey, hier mal, guck mal Junge, hier im PC und lern mal was, sondern mein Vater, der war selbstständig, der hatte eine kleine Baufirma und der war halt komplett überhaupt nicht technikaffin und da hat teilweise noch meine Mutter Rechnungen auf der Schreibmaschine geschrieben und dann hieß es so, ich habe dann so Wahlpflichtfach EDV in der Schule gemacht und dann hieß es halt irgendwann so, der Freund XY, der bekommt jetzt einen neuen PC, wir bekommen den alten und du kriegst den jetzt, weil dann kannst du mir die Rechnungen am PC schreiben. Das ist schon quasi in Kinderarbeit mit 12 Jahren. Also dafür stand halt dann mein PC da und das war halt eine alte Gurke in Wahrheit, ohne CD-Laufwerk, ohne allem. Dann gab es ein paar Spiele, aber ich war immer schon mehr so der Videospieler. Also da war jetzt auch nicht wahnsinnig viel dabei auf 3,5-Zoll-Diskette auf einem 386er. Ja. Und dann war da halt drauf Word für Windows 2.0, Paint und Corel Draw.
Und Klassiker.
Ja, Klassiker. Und also Spielen war halt nicht drin, das womit du halt sonst irgendwie deine Zeit verplemperst als Jugendlicher. Das habe ich ohnehin halt am Super Nintendo und so weiter gemacht. Und ja, dann habe ich halt dieses Ding natürlich auch autodidakt lernen müssen. Und was habe ich gemacht? Ich habe halt dann angefangen, Wrestler-Logos in Corel Draw zu zeichnen und teilweise in Paint und in Word, Rosterlisten, Tabellen anzulegen und habe halt dann relativ schnell so ein bisschen den Umgang gelernt. Und genauso war es dann später mit dem Internet. Also Internet, werden wir dann vielleicht auch noch drüber sprechen. Internet war halt als Teenager aus 2 Gründen quasi praktisch. Das eine war, du kannst plötzlich mehr oder weniger Echtzeit-Wrestling-News lesen und du kannst halt mal so nachgucken, welche schönen Bildchen von den Schauspielerinnen, die dir so in Baywatch über den Weg laufen, findest du da im Internet. Das waren so die 2 Hauptanwendungsgründe. Englisch habe ich zum Beispiel komplett übers Wrestling gelernt.
Ja.
Ich glaube, alles, was irgendwie so US-Popkultur und Gesellschaft ist, also ich konnte, weiß ich nicht, mit 13 wusste ich schon alle Bundesstaaten und wie die Abkürzungen sind, weil im Pro Wrestling Illustrated stand ja immer sozusagen dabei, wo der Wrestler herkommt oder wo es irgendeine Show war. Also man bekommt da viel mit und das hat sich halt so durchgezogen in meinem Leben. Also immer, wenn mir irgendwo eine neue Technologie oder neues Wissen untergekommen ist, war für mich auch immer so ein bisschen im Hintergrund, gibt es da irgendeinen Wrestling-Bezug? Kann ich dadurch irgendwie mein Wrestling-Fan sein oder mein Wrestling-Wissen erweitern, genauso im Medienbereich. Also wenn ich jetzt irgendwelche Analysen da für euch mache, den ganzen Kram, damit beschäftige ich mich eigentlich in Wahrheit nur, da habe ich mich nur damit beschäftigt, auch wie jetzt so Ratings und US-Mediensystem funktionieren. Das kam halt alles aus der Wrestling-Ecke. Das hätte mich ja sonst nie interessiert.
Ganz kurz, das ist ja, weil du es gerade ansprichst, so neue Medien und sowas. Du bist, glaube ich, auch der Mensch hier in der Gruppe, der, ich benutze auch ein bisschen für meinen Job, aber auch ein bisschen für Headlock, aber du nutzt auch zum Beispiel KI massiv, um bestimmte Dinge für Headlock aufzubereiten.
Ja, also das ist sowieso was. Also ich beschäftige mich da auch seit 2 Jahren sozusagen in meiner Firma und auch im Konzern damit. Also ich bin sozusagen auch für KI-Themen und mache so Dinge auch wie KI-Strategie, KI-Governance, Einführungen, Rollout, Schulungen, KI, KI-EU-Verordnung. Also das sind alles Dinge, mit denen ich mich auch beruflich beschäftige. Und ja, also zum Beispiel fürs Magazin. Ich nehme halt dann einen englischsprachigen Bericht von irgendeiner Show her. Und damit ich das nicht alles nochmal nachtippen muss, habe ich halt da schon meine fertigen Prompts, werf das hinein und sag so, ich will da jetzt wissen chronologisch, welche Matches, welche Angles, welche Storylines, was ist so das große Ganze. Und dann kriege ich da schon relativ brauchbare Ergebnisse, die ich mir dann in unsere Notizen reinwerfe und erspare mir halt einfach dieses Ganze nochmal alles durchlesen und aufbereiten. Also natürlich musst du das alles kontrollieren. Teilweise, wenn der Prompt nicht ganz passt oder du noch irgendwo von der Vorschau Ergebnis drin hast, dann bekommst du quasi so ein lustiges EWWE-Mischmasch-Reporting. Das ist dann gut, wenn du was zum Fantasy-Wrestling machen willst. Ja. Nein, ich verwende es teilweise auch sozusagen für Recherche. Also man muss das natürlich alles jetzt 5-mal überprüfen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wie war denn das damals? Und du gibst es sozusagen mit dem richtigen Prompt, der richtigen Software, dann bekommst du schon mal einen ganz guten Überblick und ein Grundgerüst, auf dem du aufbauen kannst, sagen wir so.
Und ich finde es so interessant, weil dieser Punkt Kreativität, weil du gerade angesprochen hast, ja, man hat Logos nachgebaut und man hat dies gemacht. Ich glaube, das haben ganz viele gemacht. Und es ist bei mir auch so. Ich war damals in so einem Roleplay-Ding drin übers Internet. Ne, und hab dann da so Roleplays geschrieben, hab mich da als Ultimate Warrior angemeldet, das war mein Wrestler, und dann habe ich halt irgendwelche Roleplays geschrieben, wo ich dann mit dem Warrior in Parts Unknown gewesen bin und mit den Geistern meiner Vorfahren trainiert habe und keine Ahnung was. Und anhand dessen wurden dann eben die Matchausgänge beurteilt und was ist dann passiert in den Fäden. Sowas habe ich ja dann gemacht. Das geht ja dann auch eher in meine Profession mit dem kreativen Schreiben wieder mit rein. Genauso, was ich ja auch noch natürlich gemacht habe, waren dann, irgendwann habe ich dann eine eigene Wrestling-Liga natürlich dann auch gemacht mit ein paar Freunden, ne, und hab die dann geschrieben. Und ich habe auch so ein bisschen versucht, weil ich ein großer Fan von Fußballmanagern gewesen bin, auch das vielleicht eine kleine Anekdote, ich bin jemand gewesen, der hat unfassbar viel Anstoß gespielt, damals Bundesliga-Manager und wie sich alle heißen, der Trainer war mir zu kompliziert, das waren nur Zahlen eigentlich. Da habe ich mir damals gekauft gehabt für einen Amiga, nie gespielt, weil ich es nicht verstanden habe. Aber ich habe dann versucht sozusagen Wrestling in Zahlen und Diagramme umzuwandeln, so wie in einem Videospiel eigentlich auch, ne, so, ja, Lex Luger gegen Yokozuna, Lex Luger hat Stärke so und so, Geschwindigkeit so und so, Charisma so und so, und wenn die beiden dann gegeneinander antreten, dann muss Yokozuna gewinnen, weil der hat 3 Punkte Vorsprung in dem Overall-Rating oder sonst irgendwas, ne. Und ich finde das halt so witzig, dass man gerade auch, wenn man so in die frühe Zeit, ich meine, heute ist es nochmal ein bisschen anders, aber wenn man in die frühe Zeit schaut, dass man da schon merkt, okay, auf eine gewisse Art und Weise spiegelt sich dann da in der Art und Weise, wie man Wrestling handhabt, wie man das Medium Wrestling benutzt, um seine eigenen Vorlieben, seine eigenen Möglichkeiten auszudrücken, wie das dann wirklich sich später dann auch bei sehr, sehr vielen im Berufsleben widerspiegelt. Ne? Das finde ich schon interessant. Hast du eigentlich, um mal jetzt kurz nochmal einen Bogen zu schlagen, ich weiß von Shaggy zum Beispiel, Shaggy hat ja wirklich mal versucht, Wrestler zu werden, hat dann aus dem einen oder anderen Grund nicht geklappt. Ich habe auch ein Tryout gemacht. Hast du jemals probiert, dich in Wrestling-Ring zu stellen?
Nicht in ein Tryout tatsächlich, weil das war in Österreich damals gar nicht so einfach. Aber ich habe tatsächlich, weil du auch sagst, kreatives Schreiben, also ich habe tatsächlich eine Zeit lang mit einem Freund, also ich hatte mein bester Freund aus Kindheitstagen, ist leider mittlerweile schon verstorben, aber das war halt auch so ein großer Wrestling-Fan wie ich und wir waren auch gleich alt ziemlich und wir haben tatsächlich eine 2-Mann-Backyard-Liga gehabt, aber jetzt nicht so mit, wir machen mal was, sondern ich und diese Dinge, ich habe das sogar alles nur, also ich habe leider die Matches nicht mehr, wir haben das tatsächlich mit Videokamera natürlich aufgezeichnet, haben das dann auch quasi sind dann irgendwann aufgekommen, du bist Stereoanlage meiner Eltern, die konntest du mit einem Videorekorder verbinden und konntest ein Mikro anschließen. Also wir haben dann sozusagen auch noch unsere eigenen Matches kommentiert, haben quasi alles noch in Analog-Videozeiten, dann auch Musik und so eingespielt. Da habe ich auch eigene, damals noch auf Kassette, die ganzen Intros und Ring-Announcer und Musik alles vorab aufgenommen.
Wie war dein Ring-Name? Hattest du den Spitznamen?
Ja, es war natürlich alles sehr in der ECW-Zeit. Also es waren alles, wir waren mehr oder weniger irgendwelche Varianten von Raven und Sandman meistens. Und mein Name, das war, Achtung, Wortspiel, das war Delinquency, nämlich der Delinquent, der ehemalige geläuterte Strafgefangene, also jetzt nicht so wie Nails, sondern mehr so Raven, der irgendwo im Gulag eingesperrt war und dann ganz, ganz frustriert und traumatisiert wieder rausgekommen ist, sich bei seinem ehemaligen Buddy, das war der Robert Lee, das war sozusagen mein Gegenspieler, da gab es irgendeine ganz komplexe Backstory, haben wir uns ausgedacht, warum der sich jetzt bei dem rächen muss. Und wir haben das tatsächlich so gemacht, also ich habe da wirklich, wie später dann bei der WWE, ich habe hier komplette Skripte geschrieben mit kompletten Interviews, die wir auswendig gelernt haben. Und wir hatten quasi das immer als Event aufgezogen und wir hatten, da ist jeder von uns dann auch in eine andere Rolle geschlüpft, wir hatten dann noch diverse Jobber-Charaktere, das heißt, es gab immer so Jobber-Matches vorher. Dann gab es natürlich irgendwie Outside Interference, also das haben wir sehr geschickt gemacht. Der Jobber war dann irgendwie mal aus dem Bild. Dann kam sozusagen der tatsächliche Gegner. Dann gab es Interviewsegmente, dann gab es Face-to-Face-Segmente. Und wir haben da wirklich teilweise halbe, dreiviertel Tage komplett mit Drehs verbracht. Also
aber
alles
es waren nicht nur ihr beide, oder?
Nein, das waren wirklich nur wir beide. Wir haben ab und zu mal einen Nachbarsjungen, der war nicht wirklich so unbedingt, weil wir wollten den natürlich dann auch mit einbauen, der wollte aber keine Moves nehmen. Den haben wir ab und zu ein bisschen dazu genötigt, dass er uns als mobiler Kameramann hier mitspielt. Ansonsten war das wirklich immer mit Stativ aufstellen und immer, wir haben natürlich auch dann so Brawls durchs Haus gemacht. Das heißt, du musstest auch ständig dann das Stativ und die Kamera alles neu ausrichten. Also das war schon für die 90er Jahre schon sehr aufwendig, was wir da zu zweit produziert haben.
Und war, weil du Dell Equins gesagt hast, war Dell, war das die Anspielung auf die Computertastatur für Entfernen?
Nein, ich habe irgendwann mal rausbekommen, dass der Patriot mit echten Namen Dell Wilkes heißt. Ach so. Und dann wusste ich, Dell ist ein Vorname. Und ich habe mir dann irgendwie, also ich wollte so ein cooles Wortspiel haben und Delinquency ist ja quasi die Straftat. Und ich wollte halt dann, und auch da haben wir uns natürlich Logos und alles gebaut. Da habe ich sogar dann, das war auch so die Einstiegszeit, da hatten wir sogar dann schon 1996 eine eigene Website bei so einem Gratis-Hoster, aber sogar mit so einer eigenen Subdomain. Und ja, für alle, die es natürlich nicht interessiert hat auf der Welt, die konnten da auch nachvollziehen und nachlesen, wie unsere aktuellen Storylines bewegt waren.
Hier hört das zuerst Markus Gronemann, der österreichische Mick Foley, wenn er mich fragt.
So viel Blödsinn haben wir tatsächlich nicht gemacht. Wir wollten, ein Kollege von mir wollte einmal tatsächlich vom Dach springen, ist dann aber, als er aus der Dachluke ausgestiegen ist, hat er gemerkt, das ist dann doch irgendwie nicht so toll hier am Dach, ist dann wieder zurückgegangen. Und wir haben uns auch nie, also wir haben natürlich schon auch mit Blut und so gearbeitet, aber hier tatsächlich mit Blutkapseln.
Okay.
Also wir haben uns nie gebladet oder so. Und wir haben halt, also dadurch, dass mein Vater halt in der Baubranche war, gab es halt öfter auch mal so ungenutzte Styroporplatten von irgendwelchen Isolierungen, die haben wir quasi dann als Tische missbraucht, da tut's dann auch nicht so weh. Also wir haben uns da schon ein paar Materialschlachten geliefert, aber jetzt nie was jetzt wirklich gefährlich gewesen wäre.
Witzig, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Also so Backyard-Wrestling-Gekloppe habe ich halt nie gemacht, wir haben immer nur Fußball gespielt. Aber fangen wir vielleicht mal ganz, ganz von vorne an, weil wir wissen, sehr viele von uns haben rausgefunden, dass irgendwie die Großeltern eine große Rolle gespielt haben dabei, wie man zum Wrestling überhaupt gekommen ist. Weißt du noch, wenn du an Wrestling denkst, was ist dein erstes Bild? Und ich glaube, auch bei dir spielen Großeltern eine gewisse Rolle.
Also mein allererstes Bild ist tatsächlich, wir haben in Wien gewohnt, wir hatten eine kleine Wohnung und haben aber parallel über Jahre, haben meine Eltern noch ein Haus gebaut, so am Stadtrand von Wien. Und zu Hause hatten wir nie Kabelfernsehen. In Österreich gab es tatsächlich nur, also ähnlich wie ARD und ZDF, da gab es zwei öffentlich-rechtliche Sender, ORF1 und ORF2. Die hatte ich zu Hause, da gab es natürlich kein Wrestling. Vielleicht ab und zu mal bei Sport am Montag Otto Wanz oder so, aber den habe ich damals auch noch nicht gekannt. Und wir hatten da in dem Haus, da ist natürlich dann am Wochenende, in den Ferien ist auch viel gearbeitet worden, da hatten wir schon eine Satellitenschüssel. Also haben zwar nicht dort gewohnt, aber stand schon ein alter Fernseher rum, Satellitenschüssel. Und eines Nachmittags beim Durchzeppen habe ich, und ich habe es dann Jahre später rekonstruiert, das war ein Saturday Night's Main Event, ich glaube aus dem April 91. Das war diese Battle Royale, die dann Mr. Perfect gewonnen hat. Und da habe ich noch so ganz schemenhafte Erinnerungen. Also ich glaube, Earthquake war da drin und irgendwann Jake Roberts flog raus, kam dann mit der Schlange zurück. Und ich bin halt damals mit 9 Jahren da gesessen mit großen Augen. Und das war so, boah, was ist das denn? Ich will das wiedersehen und habe es aber natürlich nie wieder gefunden. Und dadurch, dass wir auch nur Wochenende da waren. Und ich habe halt öfters mal, wenn meine Eltern irgendwo, ja, mit Freunden unterwegs waren oder so, habe ich halt natürlich öfters auch bei den Großeltern übernachtet. Die hatten Kabelfernsehen. Und Jackpot. Ja, Jackpot, genau. Also erstens mal Morgenfernsehen RTL. Damals gab es auch noch den Sky Channel unverschlüsselt. Also auch da englischsprachige Cartoons. Zwar kein Wort verstanden, aber boah, cool, ich kann hier He-Man und so weiter schauen. Und eines Abends dann irgendwie auch mit der Oma noch ferngeschaut. Plötzlich, ja, Wrestling, ringfrei, Tele 5. Und das war, ich hab's rekonstruiert, das war im Oktober 1991. Ich habe irgendwo sogar das genaue Datum mal rausgefunden. Damals sind die Pay-Per-Views sozusagen zerstückelt auf mehrere Wochen aufgeteilt und natürlich mit Monaten Verspätung. Und damals im Oktober 91 gab's plötzlich hier den SummerSlam 1991 Main Event. Hulk Hogan und Ultimate Warrior gegen Sergeant Slaughter, General Adnan und Colonel Mustafa, also den Iron Sheik. Und ja, ab dem Zeitpunkt wusste ich, wann das läuft, wo das läuft. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch, also bis wir halt auch in unser Haus dann gezogen sind, jeden Freitag bei der Oma übernachtet, um dort ja ringfrei zu schauen und WWF zu schauen.
Hat seine Oma mit dir zusammengeguckt oder hat sie gesagt, hier, Markus, bleib mal im Nebenzimmer?
Nein, die hat's tatsächlich, also gibt's ja bei vielen, gerade in Amerika, die Oma war der Wrestling-Fan, mit der habe ich immer geguckt, also die Oma hatte da jetzt keinen persönlichen Bezug dazu, aber die ist tapfer neben mir gesessen und hat sich das mit mir angeguckt, inklusive natürlich dann ein paar Monate später Survivor Series 1991, Hulk Hogan, mein großer Held, verliert hier den Titel unfair gegen den Undertaker, weil Ric Flair eingreift, da war ich natürlich am Boden zerstört, hat mich die Oma dann auch getröstet, haben wir dann auch überlegt, was da jetzt passieren könnte, wie kriegt der Hulk Hogan seinen Titel zurück, na, da muss sicher der Jack Tunney muss da eingreifen, der muss ja das gesehen haben, muss ja gesagt haben, das ist alles unfair, das geht so nicht. Also da war die Oma schon, ja, für mich da.
Ja, schreibt uns da gerne mal in die Kommentare, war bei euch Oma, Großeltern, Opa, wer auch immer, wer war da auch federführend bei euch? Also bei mir war es ja so, ich habe so erste Bilder, ich habe irgendwie WrestleMania 3, tatsächlich so Bilder Hogan, Andre, irgendwie mal im Kopf, aber das ganz, ganz schemenhaft. Wirklich bewusst, bei mir war der Einstieg über so vielen WrestleMania 6. Und bei mir war ja zum einen war mein Bruder da ganz federführend, weil mein Bruder 6 Jahre älter ist und der relativ früh dann in die Videothek gehen konnte und mir aus der Videothek Videos, Wrestling-Videos mitbringen konnte. Und da hatten wir damals nämlich noch echt eine große Auswahl. Das war ursprünglich das Kino im Dorf. Das Kino hat irgendwann dicht gemacht und dann kam dann quasi in die Räume kam dann eine Videothek rein und da waren halt wirklich die Wände voll mit Wrestling und das war dann, fing an erstmal mit WWF und irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, kam dann auch WCW mit dazu. Das hat mir dann nochmal einen weiteren Vorhang weggenommen quasi und gemerkt, so, oh, es gibt noch mehr Wrestling außer WWF. Das war ja damals auch nicht ganz so klar. Ich habe zwar auch so auf Eurosport hier und da mal gewusst, dass es das in Japan gibt, aber das auch nicht regelmäßig gesehen. Aber bei mir war es tatsächlich auch die eine Oma. Also ich habe ja, bei uns war es so, unten im Haus meine Eltern haben unsere Großeltern noch gewohnt, mütterlicherseits. Und die Mutter meines Vaters, die kam halt alle 3-4 Monate mal so vor 1-2 Wochen zu Besuch. Und die war dann tatsächlich diejenige, die mit mir Wrestling geschaut hat. Und nicht, also die kam nicht zu mir und hat nicht zu mir gesagt, komm hier, ich zeig dir das mal, sondern die hat mich immer gefragt, was es denn für neue Kämpfe gibt. Ich weiß nicht genau, wo da die Faszination dran lag, ob es die Gewalt ist oder ob es die eingeölten Körper gewesen sind. Vielleicht war es eine Mischung aus beidem, man weiß es nicht, aber die war halt wirklich, ich habe da mit der da Stunden vorm Fernseher gesagt, ja, hier, guck mal, ich habe hier noch so ein anderes Match, da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich ihr von, ich weiß nicht mehr, welcher WCW-Event das gewesen ist, so ein Stegreif, aber das war damals Mick Foley, also Cactus Jack und Max Payne gegen die Nasty Boys habe ich ihr dann gezeigt und dann natürlich in die, um diese ganze Fehde darzulegen, wie auch hinterher noch die weitere Fortführung, Cactus Jack und Kevin Sullivan gegen die Nasty Boys, diesen wilden Brawl, den die gehabt haben und Vader gegen Cactus Jack und keine Ahnung was, ganz, ganz spannend damals, aber das, ich finde es wirklich witzig, dass es immer die Großeltern und vor allem immer die Omas sind, ne? Woran liegt das, Markus? Warum sind es die Omas?
Ich weiß nicht, ich glaube, die geben sich halt dann her dafür, dass sie halt ein bisschen mit den Enkelkindern da auch die Interessen verfolgen und sagen, ah, wenn's das Enkelchen freut, dann gucke ich mir das halt an mit ihm. Aber wie du sagst, also ich weiß nicht, vielleicht hat meine Oma auch Gefallen gefunden am eingeölten Hulk Hogan, ich weiß es nicht.
Er war ja wahrscheinlich auch das Alter von deiner Oma. Damals schon.
Ja, ich überlege gerade, meine Oma war damals, was wird die gewesen sein? 64, 65, sowas.
So alt wie Hulk Hogan damals.
Nicht ganz, aber.
Wie haben deine Eltern deinen Wrestling-Konsum damals unterstützt? Sind die mit dir zu Events gefahren? Was haben die gemacht? Haben die dir Merchandise gekauft?
Ja, ja und ja. Also meine Mutter natürlich, die war sowieso, also ich habe einen Bruder, der ist aber 12 Jahre jünger. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war ich noch das verwöhnte Einzelkind. Und ja, also meine Mama hat sowieso alles, was ich toll fand, nach Kräften immer unterstützt. Also es kam dann natürlich die klassischen, die Hasbros, also natürlich irgendwann im Spielzeugladen entdeckt, da gibt es auch Wrestling-Figuren, die natürlich entsprechend alle eingekauft. Und das war sozusagen bei mir der Blick mal über den WWF-Tellerrand. Wir waren halt dann öfter auch mal, also wir haben relativ zentral in der Innenstadt damals gewohnt mit dieser Wohnung, die wir hatten. Und ja, waren natürlich dann auch mal öfter mal spazieren und dann gab es halt so Weihnachtsmärkte und so weiter, die halt alle auch relativ zentral waren. Und damals gab es ja noch das Konzept der Zeitungskioske.
Ja.
Und diese eher zentral gelegenen, dadurch, dass Wien ja auch eine internationale Stadt ist mit Uno City und so weiter, hatten die auch englischsprachige Zeitschriften im Programm. Und da habe ich halt irgendwann mal gesehen, es gibt ja hier auch englischsprachige Wrestling-Magazine. Es gibt dann, ich habe dann sehr früh das WWF-Magazin natürlich gekauft, dann gab es so 1991 so ein Sonderheft, wo eigentlich alle Wrestler, das komplette Roster drin war, mit Fotos und so ein bisschen Biografien und sehr schnell natürlich dann auch so Magazine wie Wrestling Insider und Pro Wrestling Illustrated entdeckt. Also hat sich dann weitergezogen, da gab es ja dann diese Army-Shops, diese American-Shops, wo du halt auch so englischsprachiges Zeugs kaufen konntest. Und ich habe dann relativ früh begonnen, hier monatlich alle Wrestling-Zeitschriften, die es irgendwie gab, zu kaufen und habe dann unter anderem auch damit ein bisschen Englisch gelernt, weil irgendwann hast du dann halt so fetzenhaft verstanden, worum es hier geht. Und das waren jetzt auch meistens nicht so lyrisch anspruchsvolle Artikel, also da war auch der Einstieg möglich. Und ja, da habe ich natürlich dann relativ rasch, also zumindest alles, was irgendwie WCW, NWA damals noch war, bisschen ECW, Smoky Mountain, USWA, ab und zu ein bisschen aus Japan. Also man hat dann schon so ein bisschen mitbekommen, da ist noch mehr als das, was hier im TV läuft.
Das finde ich so witzig, weil du bist in der Großstadt groß geworden, in Wien quasi.
Genau.
Und ich bin ja auf dem Dorf groß geworden. Und weil du gesagt hast, ja, Kiosk, wir hatten noch nicht mal Kiosk auf dem Dorf. Wir hatten eine Drogerie. Und diese Drogerie hat rein zufällig, also Drogerie ist sowas wie DM eigentlich, ne, wo du auch so Parfums und Cremes und sowas kaufen kannst, ne? Und die hatten zufällig auch ein großes Zeitschriftenregal. Und da gab's dann aber auch so die Magazine, die man sich da auch kaufen konnte. Ich weiß noch, das offizielle WWF-Magazin habe ich mir damals geholt. Auch das WCW-Magazin dann später. Aber die Auswahl an englischsprachigen Wrestling-Magazinen waren da tatsächlich ein bisschen dürftig. Aber ich bin da komplett bei dir. Auch dieses, man lernt Englisch über Wrestling, habe ich auch massiv gehabt. Das ist natürlich heute anders, weil du viel stärker anglifiziert bist durch den Einfluss vom Internet, durch ganz viele andere Medien, die du halt eben konsumierst. Damals war Wrestling für mich wirklich sowas, das war auch was so weit weg gewesen. Es war auch so ein bisschen exotisch natürlich, weil es eben sowas Uramerikanisches gewesen ist. Und das habe ich auch damals wirklich so aufgefasst. Und von wegen, was du auch gemeint hast, so, ja, man hat dann so bestimmte Dinge wie die Bundesstaaten gelernt. Ich weiß noch, damals, 93, habe ich unbedingt ein Referat über Boston schreiben wollen, weil ich meine, es war die Survivor Series 93 in Boston stattgefunden hat, im Boston Garden, und weil man da so ein bisschen History Clips eingeblendet hat während der TV-Ausstrahlung. Und ich gedacht habe, hey, muss ich ja gar nicht viel für tun. Ich schaue mir einfach die Videos an und ich schreibe die paar Fakten, die dann sind, die schreibe ich ab und dann ist dann das Referat. Soll ja nur 10 Minuten gehen, das reicht ja vollkommen. Solche Sachen.
Hast du dann noch gesagt, Boston ist vor allem berühmt für den Boston Crab, oder?
Und den Single Leg Boston, genau. Genau, aber das finde ich halt auch so witzig. Ich glaube, das ist in der heutigen Generation nicht mehr ganz so stark. Aber damals ist es, glaube ich, wie ganz viele gewesen. Ich sage auch bis heute, ich habe Englisch im Prinzip durch Wrestling und Videospiele gelernt. Ganz massiv.
Ja.
Und was ich noch sagen wollte, von Figuren, bei mir war es so, meine Mutter, mein Vater war das egal, der hat gearbeitet quasi, den habe ich immer nur abends gesehen, der war
das war bei uns auch so, ja.
Das war doch so das alte Modell quasi. Meine Mutter hatte so Präferenzen, was Actionfiguren anging. Ich habe jetzt zum Beispiel keine Masters of the Universe-Figuren gehabt. Weil meine Mutter gesagt hat, die sind mir zu hässlich. Da durfte ich mir dann ein oder zwei Figuren durfte ich mir dann mal kaufen, aber dann auch nur unter der Prämisse, dass die nicht hässlich sind. Und dadurch, dass meine Mutter halt keinen Führerschein hatte, hatten wir auch nur Zugriff auf den einen Spielwarenladen, den es im Dorf gegeben hat damals. Und die hatten tatsächlich, da habe ich keine Wrestling-Figuren. Also ich habe nie eine Wrestling-Figur gehabt, tatsächlich. Bin jetzt immer noch am Liebäugeln so, lass ich mir jetzt, hat man ja Geld, man hat das Internet, so, kaufe ich mir jetzt noch Wrestling-Figuren? Und dann denke ich mir, das ist halt auch schon, die sind A, ziemlich teuer und B, wo stelle ich mir die noch hin? Also das ist halt wirklich schon doof. Aber so Wrestling-Figuren hatte ich tatsächlich eigentlich gar nicht. Ich wusste, dass es die gibt, aber hatte ich tatsächlich gar nicht.
Also bei mir war es tatsächlich das Gegenteil. Ich hatte eine komplette Hasbro-Sammlung. Und auch eine, also was es damals zumindest hier bei uns gab, eine WCW-Galoob-Sammlung, hab die dann, also wirklich alles, und ich habe auf meine Spielsachen relativ gut aufgepasst. Das heißt, ich hatte auch wirklich alles Zubehör. Ich glaube, ich habe genau einen Nightstick von der Big Bossman-Figur mal irgendwo verschlampt, aber ansonsten hatte ich eine komplette Sammlung. Und die habe ich dann, ja, also da war ich dann Anfang 20, als ich dann irgendwann mal mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen bin. Wie gesagt, 12 Jahre jüngerer Bruder, der ist auch sehr schnell in die Wrestling-Bubble reingezogen worden. Der hat übrigens sehr viel dann von meinem alten Kram. Also lustigerweise ist mein Bruder, der ist 1994 geboren, der ist eigentlich mit meinen alten Wrestling-Videos aufgewachsen, weil damals, es war ja auch so die Zeit, da gab es dann eine Zeit lang nichts im TV, sondern nur so auf Sky und so weiter. Und jetzt hat eigentlich der, so ja Ende der 90er, Anfang der 2000er, hat er halt meine alten WWF-VHS-Kassetten geguckt. Das heißt, er kannte eigentlich nur so diese alten Leute. Und das war damals auch so, das war so diese bizarre Zeit, als leider sehr viele von diesen unsere Jugendhelden eigentlich schon sehr früh verstorben sind. Und das war, also der ist da sehr schnell mit dem Thema Tod konfrontiert worden, der arme Junge. Weil der hat mich dann immer, wenn ich halt zu Besuch war, hat er gesagt, ich habe jetzt ein Video geguckt, der Big Boss Man, was macht denn der eigentlich heute? Sag ich, na, der ist tot. Und Mr. Perfect, ja, der ist auch tot. Und Earthquake, ja, der ist auch tot. Also, und dem habe ich sozusagen hier meine Hasbro-Figuren vermacht. Der hat leider nicht so gut drauf aufgepasst wie ich. Und ich habe den jetzt tatsächlich, ich habe den auch wieder mal, weil der ist natürlich jetzt auch schon erwachsen und über 30 und ausgezogen. Und ich habe es dann tatsächlich mal vor 2 Jahren, als meine Mutter umgezogen ist, habe ich dann wirklich die Kiste der lang verschollenen Figuren wiedergefunden und habe festgestellt, also es sind erstens nicht mal mehr alle Figuren da, es ist überhaupt nichts mehr an Zubehör da. Und habe dann so kleinweise langsam begonnen, so ein bisschen zu versuchen über... In Österreich gibt es Willhaben, das ist so mit eBay-Kleinanzeigen vergleichbar, habe ich mir dann, bin ich jetzt gerade so dabei, so ein bisschen die Sammlung wieder zu vervollständigen. Und wenn ich es hier irgendwas, ich habe hier an und für sich hinter diesem, es ist natürlich jetzt auch nicht mein großes Studio, sondern ein Greenscreen, den ihr hier immer seht. Und an und für sich steht hinter diesem Greenscreen gerade eine große Kiste mit all diesen Figuren und auch schon eine Vitrine. Und irgendwann habe ich mal Zeit und Muße, sie alle zu sortieren und einzuräumen, dann sieht man sie vielleicht auch mal bei Headlock-Hintergründen.
Demnächst der große Wrestling-Figuren-Videocast mit Markus Grunemann.
Wer übrigens alte Hasbro-Figuren hat und sie loswerden möchte, schreibt mir im Discord mal, was ihr so habt. Vielleicht werden wir uns da einig. Vielleicht habt ihr was mir noch fehlt oder wieder fehlt.
Auf jeden Fall, ich ziehe die Lehre daraus. Gebt niemals eure kleinen Brüdern irgendwelche Figuren in die Hand.
Die euch heilig sind, ja.
Ich weiß halt nie vergessen. Ich bin ja der kleine Bruder. Ich bin der die Sachen kaputt gemacht hat. Und mein Bruder hat damals Star Wars Figuren auch nicht gesammelt, aber der hat einfach ein paar Star Wars Figuren, ne? Und ich hatte da nicht so richtigen Bezug zu. Klar, ich kann Star Wars, aber ich war da nicht der totale Fan. Das kam erst ein bisschen später, als ich dann die Figuren gehabt habe. Ich hatte unter anderem einen Darth Vader mit diesem Umhang, also wirklich so ein Plastik-Neopren-Umhang, was sie da gehabt haben, und so einem Lichtschwert, was so in der Hand verschwinden konnte. Da war
das, das ist so ausgefahren. Ja, ich hatte da auch ein paar.
Ja, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe abgeschnitten, weil es mir nicht gefallen hat.
Ja, sehr gut.
Und ich habe auch den Umhang zerschnitten, glaube ich. So. Und ich habe irgendwann mal rausgefunden, dass dieses Teil halt heute richtig Geld gewesen wäre, wenn es doch in einem vernünftigen Zustand gewesen wäre. Wir hatten auch wie einen Skywalker und so ein Schneefahrzeug und keine Ahnung was, ne? Also ja, deswegen von einem kleinen Bruder an die vielen großen Brüder da draußen, gebt eure kleinen Brüder niemals eure Spielzeuge. Packt die gut weg in ein Schließfach, in ein Tresor, damit sie auf jeden Fall nicht unter die Räder kommen. Was ich aber ganz witzig finde, weil ich ja da immer von den anderen wegen verarscht werde, was wir festgestellt haben, weil tatsächlich so unsere Wege so in Richtung Wrestling, ich glaube, die sind sich teilweise schon relativ ähnlich. Im Gegensatz zu meinem Weg und den von Kai sowieso, aber auch von Mella oder auch vom Shaggy. Shaggy ist ja sehr schnell nach Berlin gegangen, hat da ja versucht zu trainieren und so. Aber was wir beide ja gemacht haben, wir haben beide Tape-Trading gemacht. Also wir haben uns quasi die Shows über Händler geholt. Hast du auch verkauft oder hast du nur gekauft?
Nein, also ich hatte eben, wie gesagt, das war eben mein bester Freund des Jugendtagen. Der ist da sehr, sehr stark reingekippt. Und der hatte eigentlich, also der hatte wirklich alles bei dem im Zimmer. Der hatte, ich weiß es, ich müsste jetzt lügen, aber da sind sicher 6, 7, 8 so wie Billigregale gestanden, die wirklich voll waren mit VHS-Kassetten. Das heißt, ja, der hat das wirklich semi-professionell betrieben. Der hatte da gab's in Wien eine kleine Szene, 2, 3 Leute, mit denen da auf die ist er irgendwie gestoßen. Und der hatte dann wirklich, der hat jede Woche irgendwie Päckchen bekommen mit den neuesten Raw-Folgen, ECW, so Japan, also diese großen, zum Beispiel dieses King of Death, IWA, King of Death Tournament mit Cactus Jack und Terry Funk. Und ich habe mir da halt ab und zu mit ihm, ja, wir haben dann so ein bisschen privat gedealt und gesagt, pass auf, du kriegst von mir das und das. Und ich habe ein paar VHS-Kassetten bekommen und teilweise haben halt einfach bei ihm gesagt, das Interview mit Brian Pillman. Dann haben wir das natürlich gleich mal uns ansehen müssen. Also das, was wir so ein bisschen übers Internet mitbekommen haben. Und das war auch, springt halt schon ein bisschen in die Zukunft. Also sozusagen bis dahin waren wir ja, was wussten wir vom Wrestling? Wir wussten im Prinzip, das gibt's. Wir wussten, was ist da in der WWF? Wir wussten das, was in den Magazinen steht. Wie das jetzt aber wirklich, wirklich hinter den Kulissen funktioniert, das war ja auch damals nicht so, gab ja in dem Sinne auch noch nicht wirklich Internet. Das ist da gerade so aufgekommen. 95, 96 wurde das dann irgendwann mal, ich habe es dann Ende 96 daheim bekommen. Und er rief mich eines Tages dann ganz aufgeregt an. Also wir haben auch sehr, sehr viel damals noch Festnetztelefonie betrieben.
Frage, kannst du bis heute seine Telefonnummer auswendig?
Diese alte Telefonnummer habe ich tatsächlich noch im Kopf.
Ja, das habe ich mich auch von Schulfreunden von ganz früher, die du irgendwie jeden Tag, jeden zweiten Tag angerufen hast, da brauchst du die Menschen also ewig im Kopf behalten.
Das war bei mir vor allem so, also mein Bruder kam dann auf die Welt und der hat dann sozusagen mein Zimmer bekommen und meine Eltern, mein Vater hat ihm dadurch, dass er Handwerker war, der hat dann den Keller, den wir hatten, komplett, also quasi zu Wohnräumen ausgebaut. Und ich hatte dann das Glück, dass ich von einem normal großen Zimmer in ein Riesenzimmer sozusagen im Untergeschoss umgesiedelt bin. Das war, ich glaube, das war in etwa so groß wie meine erste Wohnung. Also das hatte wahrscheinlich so um die 40 Quadratmeter.
Okay.
Also ich hatte da wirklich einen großen Schreibtisch, einen Eckschreibtisch drinstehen, eine Eckcouch, ein Bett, Fernseher. Also das war echt wie eine Wohnung fast. Und da unten war auch eine eigene Telefonleitung. Das heißt, ich habe das natürlich intensiv genutzt, um dann vor allem nachts mit einem Kumpel zu telefonieren. Und eines Tages war er ganz aufgeregt und hat gesagt, ja, er war jetzt hier bei dem einen Typen mal daheim. Also kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Wir waren damals so 14 und dann war der halt einen halben Tag bei einem, ich weiß nicht, über 30-Jährigen daheim in der Wohnung alleine, weil das war halt so der Tape-Trading-Kumpel. Und der hat ihn quasi in die ganze Welt des Wrestlings eingeweiht, hat gesagt, da gibt's übrigens, ich beziehe das auch aus Amerika, da gibt's Newsletter, das ist der Wrestling Observer und der Pro Wrestling Torch. Und ich bekomme das jede Woche und da gab's natürlich in Deutschland auch so eine Newsletter-Szene damals. Und ich kann mich noch genau an das Telefongespräch erinnern, da hat er mir dann so in einer Stunde Gespräch, hat er mir dann erzählt, was es alles gibt. Ja, die Guten, die heißen eigentlich, da sagt man Babyface, und bei den Bösen, da sagt man Heel, und der Ringrichter, der spielt eine ganz wichtige Rolle, und dann gibt's sowas. Und wenn das Match zu Ende gehen soll, dann sagen die Go Home. Und da haben wir so die ersten Insider-Terms gelernt und auch so ein bisschen, wie ist denn das eigentlich wirklich, und wie ist denn das alles politisch? Und ja, ich habe dann sehr schnell auch, damals auch noch sehr abenteuerlich, weil heute, wenn ich sage, ich möchte einen Observer haben, dann ja, zahle ich da, ich weiß es gar nicht, was es jetzt kostet, $13-14 im Monat per PayPal oder per Patreon bei Fightful, und dann habe ich den ganzen Kram inklusive Podcasts und alles. Ich bin damals noch auf die Bank gegangen, habe hier noch Schilling, also die österreichische Vorgängerwährung des Euro, in US-Dollar umgewechselt, habe das dann in einem Kuvert per Post in die USA geschickt zum Dave Meltzer, und habe dann auf dem Postweg mit viel Glück jeden Montag den gedruckten Wrestling Observer bekommen. Und ab dem Zeitpunkt war ich halt, ja, jetzt weiß ich, was hier abgeht in der Welt des Wrestling, und jetzt schaue ich quasi hier auch hinter den Vorhang.
Sehr geil. Bei mir war das damals so, auch da Anfang des Internets, ich meine, es war entweder das Cyborg oder das Power Wrestling Forum damals, wo ich dann über 8 Ecken, ich glaube, es war das Cyborg sogar, wo ich dann über 8 Ecken an jemand gekommen bin, der dann da Tapes tradet. Und das war halt auch so, ne? Der hat mir dann Liste geschickt, hat gesagt, das hätte ich gerne, und dann habe ich ihm das Geld dann überwiesen. Aber damals auch noch wirklich so, nenne ich mich nicht, ein Online-Banking gab es ja damals noch nicht. Da bist du natürlich dann erstmal hingegangen an die Bank und hast so eine Überweisungsträge. Ich habe im Prinzip einem wildfremden Menschen auf irgendeinem Forum Geld überwiesen, in der Hoffnung, dass der mir halt dann eben die Shows schickt. Und das hat immer gut funktioniert, tatsächlich. Auch erstmal so die Evolution der Datenträger war auch da schon erkennbar. Erstmal war es Videokassetten, da kamen so dicke Pakete an. Und dann irgendwann waren es natürlich auch DVDs. Bei den Videokassetten hat man schon immer gemerkt, was so sein Quellmaterial gewesen ist. Ne? So wenn du gerade ältere Shows gehabt hast, hast du gemerkt, so, oh, die Aufnahmen sind schon mindestens 3-mal überspielt worden, so von einer Kassette zur nächsten. Genau. Und
also für die das nicht mehr kennen, eine digitale Kopie ist eine digitale Kopie. Das ist genauso von einer Festplatte auf die andere. Damals noch TV-Kassetten, da gab es noch Videoköpfe, und sozusagen jeder Abspielvorgang hat natürlich dieses Band physisch ein klein bisschen mehr in Mitleidenschaft gezogen. Und du hast sozusagen auch von Videorekorder zu Videorekorder, nämlich auch in Echtzeit, das darf man auch nicht unterschätzen. Also ich weiß nicht, der Kumpel von mir, der das Zeugs verkauft hat, bei dem sind eigentlich 24/7 sind eigentlich die Videorekorder durchgelaufen, weil der halt, ja, du musstest ja in Echtzeit, also wenn eine Show 3 Stunden lief, dann hast du sie auch 3 Stunden lang kopiert. Und ja, jede Kopie war natürlich ein bisschen schlechter als das Ausgangsmaterial.
Das ist halt wirklich so, ne? Und ich habe das aber damals auch gemacht. Also ich habe nichts verkauft, ich habe so Best-of Videokassetten zusammengestellt. Wir hatten auch, also mein Vater war sehr technikaffin, der hat damals bei 3M gearbeitet in Neuss und hat da auch Kontakte gehabt zu irgendwelchen Technikläden und so. Der hat immer Rabatt bekommen auf Fernseher und auf Videorekorder, und wir hatten alle möglichen Schnickschnack. Der war da immer sehr technikaffin, da habe ich auch so an den Computer reingeführt, das Arbeiten mit dem Computer, ich habe es dann zum Spielen mit dem Computer umfunktioniert natürlich. Aber da war es eben auch so, wir hatten ständig Videorekorder zu viel. Und die sind sozusagen durch die Familie gegangen. Die sind erstmal, mein Vater hat die neu gekauft, dann so nach 2 Jahren sind die zu meinem Bruder gerutscht, und dann hat mein Bruder irgendwann, als er zu alt gewesen ist, gesagt, ich brauche die nicht mehr, dann sind sie wiederum bei mir gelandet. Und ich hatte dann irgendwann 2 Videorekorder einfach, weil die halt so durch die Familie gewandert sind. Und habe dann angefangen zu überspielen. Ich sag's bis heute, der größte Kardinalsfehler, den ich überhaupt begangen habe, war damals so, was müsste es gewesen sein, so 97, 98, als ich so ein Best-of-WCW zusammenschneiden wollte, weil ich keine Videokassette mehr gehabt habe, und wo ich aus den Pay-Per-Views gnadenlos die Under- und Mid-Cards rausgeschnitten habe und nur die Main-Events gehabt habe. Das heißt, ich hatte dann 4 Stunden nur Hulk Hogan so und NWO. Das war nicht ganz so geil. Im Nachhinein bereue ich, dass ich dann nicht, weiß ich nicht, die Malenkos, die Mysterios, die Guerreros und ich weiß nicht was, die habe ich alle gnadenlos weggeschnitten, so, weil die haben mich damals nicht interessiert. Aber ja, überspielen, ich habe das halt auch da so ein bisschen kreativ natürlich benutzt. Ich weiß auch, dass ich mal probiert habe, selbst zu kommentieren. Da habe ich mir dann so ein Mikro gekauft, und wir hatten dann einen Videorekorder, der konnte so dubben quasi, dass du eine Spur oben drüber legen konntest. Ist heutzutage alles viel einfacher. Also wie wir es jetzt ja sehen,
das,
ne?
Das ist es ja. Also wenn ich denke jetzt von diesen Backyard-Wrestling-Zeiten, also was wir da auch mit dann mal von der Kamera auf dem Tape überspielen, dann vom Tape aufs zweite Tape, dort dann die Stereoanlage anschließen, drüber dubben, so wie du sagst. Und mein Traum damals so mit 12, 13, 14, das wäre gewesen ein analoger Titelgenerator, also den du dann auch nochmal mit angesteckt hättest, wo du hier dann auch sozusagen noch Namen und Effekte hättest reingeben können. Das war halt damals unbezahlbar, das Zeug. Und wenn ich denke, heute mache ich das in Wahrheit mit einem Mittelklasse-Smartphone komplett alles.
Ja.
Also da, aber auch, wie gesagt, da sind wir wieder die Brücke zum Anfang. Also du wirst halt dann einfach viel, viel technikaffiner, wenn du wirklich damals auch versucht hast, solche Dinge zu lösen. Und bei mir war es tatsächlich, jetzt habe ich von der einen Oma schon erzählt, dann gab es sozusagen auf der anderen väterlicherseits mein Opa, der war auch ein Tischler, aber das war ein Filmfan und das war damals der einzige, den ich kannte, der hatte auch zwei Videorekorder und der hat mir, also auch der hatte einen Wrestling-Bezug für mich, weil bei der Oma habe ich es zwar geguckt, aber die Oma, die hatte einen uralten Videorekorder, den hat sie übrigens, glaube ich, auch vom anderen Opa mal geschenkt bekommen, also der ist dann dort in der Familie hingewandert und ich weiß nicht, da hat es nie irgendjemand geschafft, dass der Tele5 aufnehmen konnte. Das heißt, mein Opa hat mir dann die Dinge, die ich mir schon angeguckt habe, aufgezeichnet und hat sich aber, weil er ein sehr guter Opa war, der hätte mir einfach die Tapes geben können und kann sagen, hier habe ich dir aufgenommen und viel Spaß. Nein, der hat sich dann daheim nochmal hingesetzt und den hat Wrestling auch nicht interessiert, aber der hat sich das Ganze dann in Echtzeit nochmal angeguckt und hat mir die Werbeblöcke rausgeschnitten, damit ich hier, also ich hatte sozusagen dann auch die Pay-Per-Views damals, die gelaufen sind, werbefrei, weil der Opa hat mir da schön die Werbung rausgecuttet.
Das war sehr süß. Ja, wie gesagt, das dauert halt wirklich. Ich weiß auch noch, wenn du was überspielt hast, sitzt halt erstmal davor. Und so, das war dann wirklich was ja auch Aufwand bedeutet hat bis zu einem gewissen Maß. Ich habe damals dann noch ein Mischpult gekauft und hatte gehofft, dass ich irgendwie damit besser kommentieren kann und irgendwann habe ich es dann aber sein gelassen. hattest du so einen Wrestling-Freundeskreis? Also es ist ja auch mal wichtig, so Wrestling ist ja auch oft was so über Gruppenbildung funktioniert.
Ja, na eben gar nicht. Also ich hatte wirklich diesen einen besten Freund, der halt wirklich, also der hat halt lange Zeit auch Wrestling geguckt. Das war auch wirklich so, ja, mit dem bin ich wirklich groß geworden. Also unsere Eltern waren schon befreundet. Das heißt, das war wirklich so von Kindheitstagen bis halt, ja, Anfang der 20er. Der ist halt dann leider ein bisschen abgerutscht in die falsche Ecke. Aber bis dahin war das tatsächlich so mein Wrestling-Buddy über dem. Und die haben, wie gesagt, gemeinsam auch dann herausgefunden, wie das alles funktioniert und haben uns dann natürlich auch entsprechend ausgetauscht, dann halt auch, als ich Internet hatte natürlich, weil da hast du ja dann auch, da hast du dann irgendwelche Themes und GIFs und so weiter runtergeladen und auch das, ich meine, heute lade ich mir das selbst runter oder wenn ein Freund sagt, ich habe da mal ein Video, dann schickt mir der das auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß noch, der Kumpel von mir ist auch teilweise nächtelang bei mir an meinem PC gesessen mit einer ganzen, mit zwei, drei Kisten Disketten und hat sich hier den Kram, den ich aus dem Internet runtergeladen habe, Diskette für Diskette kopiert und hat es dann daheim auf seinem PC wieder rüber kopiert. Und ansonsten, also es gab natürlich zu Schulzeiten, das war eh auch so 92, 93, als halt dann noch die WWF auf RTL 2 lief und so und dann auch die Pay-Per-Views immer samstags. Da gab es ja so einen gewissen, da war das halt gerade so ein typisches Schulhof-Trend-Thema für ein paar Monate. Da haben dann plötzlich alle Wrestling geguckt. Ich war natürlich der, habe ich euch ja immer gesagt, ich gucke das schon seit Jahren, das ist cool. War dann auch so ein bisschen der Ansprechpartner, wie ist denn das genau? Dann hat es natürlich immer die Experten, die mit irgendwelchen Gerüchten dahergekommen sind, die nicht gestimmt haben. Das hat mich dann natürlich immer furchtbar geärgert, weil ich war damals schon so, dass ich gerne die Wahrheit draußen haben wollte. Aber da gab es halt dann vereinzelt ein paar Leute, mit denen hast du mal ein paar Shows angeguckt auf Video. Aber nach einem halben Jahr, ja, sind halt die aus dem Wrestling rausgewachsen. Dann warst du eher wieder der komische Typ, der sich hier dieses Wrestling anschaut, wo jetzt mittlerweile schon alle wussten, das ist ja gar nicht echt. Und ich habe gesagt, ist mir völlig egal, ob das echt ist oder nicht. Das ist halt cool. Aber ich habe tatsächlich so diesen Wrestling-Freundeskreis damals nicht gehabt, weil ich kannte einfach niemanden sonst, außer den einen Kumpel, den der Kram wirklich interessiert hätte.
Wir hatten tatsächlich ein paar. Also ich hatte einige Freunde, die dann auch mit mir Wrestling zusammen geschaut haben und so. Das gehört dann schon dazu. Weißt du noch, was deine erste Show gewesen ist, die du live gesehen hast? Also jetzt nicht live im TV. Das war vielleicht, war es WrestleMania 8?
Ja, das war, nein, das war tatsächlich, also WrestleMania 8, das lief ja tatsächlich live. Genau. Aber das war ja an einem Sonntag und so war es mit 10 Jahren auch nicht, dass meine Eltern gesagt hätten, dann schläfst du mal sonntags bei der Oma, guckst dir hier schön WrestleMania an und schwänzt halt montags die Schule. Aber paar Tage später gab es die erste Deutschland-Tour der WWF und das weiß ich noch ganz genau, weil da bin ich komplett ausgerastet, als die hier dann im TV damals auf Tele5 gesagt haben, übrigens hier, die WWF kommt jetzt nach Deutschland im April 1992. Und da war unter anderem am 14. April 1992 in der Münchner Olympiahalle war, ich glaube, die zweite oder dritte Show dieser Tour, die auch auf Tele5 ausgestrahlt wurde. Und da habe ich tatsächlich zu meinen Eltern gesagt, ah, hier Wrestling, München, und das ist doch nicht so weit. Und das war zeitlich auch gut gelegen. Das war damals in den Osterferien. Und da haben meine Eltern tatsächlich gesagt, okay, passt, dann bestellen wir hier auch telefonisch, ging das damals alles noch irgendwie, Tickets. Und dann machen wir quasi so einen, ja, kurzen Familienausflug von, okay, von Wien nach München. Sind dort hingefahren, dann natürlich das angeguckt. Der Papa hatte Freude, weil dann waren wir auch mal, weiß ich nicht, im Hofbräuhaus und so weiter. Ja, und haben dann tatsächlich hier aus Reihe 347 in der Münchner Olympiahalle, ja, die erste Live-Wrestling-Show erlebt, paar Tage nach WrestleMania 8. Große Enttäuschung. Oder Big Man. Es war für mich natürlich das Allergrößte überhaupt. Aber es war eigentlich bis zum Schluss, also zumindest für uns nicht klar, kommt jetzt auch hier Hulk Hogan oder nicht. Also der kam nicht. Aber Bret Hart war dabei, der British Bulldog war dabei, Randy Savage war dabei, Shawn Michaels, die Legion of Doom. Also ich glaube, ich habe tatsächlich noch alle Matches von dieser Card im Kopf, was ich für spätere Hausshows nicht mehr sagen kann. Und das war jedenfalls hier in die erste WWF-Show. Und dann gab es so ein knappes Jahr später, also noch bevor die WWF das erste Mal nach Österreich kam, da gab es so eine Truppe, die nannte sich WWS, also wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig. Und die waren auch, die haben da also in Österreich und in Deutschland Touren veranstaltet mit so älteren Wrestlern, die gerade nicht mehr oder gerade zwischendurch nicht bei der WWF waren. Und da habe ich tatsächlich gesehen als Main Event den Ultimate Warrior gegen Hercules.
Nicht schlecht. Und ja, bei halt mir auch. War das ja damals mit dem ersten Mal Wrestling gucken. Das hat bei mir tatsächlich echt lange gedauert, weil auch da wieder mein Vater war da nicht so supportive. Dem war das ziemlich egal. Und deswegen hat es bei mir tatsächlich gedauert bis ins Jahr 2000, bis ich dann die erste Wrestling-Show hier live sehen konnte. Sprich, da war ich schon 19, 20. Da war es dann die WCW. Und ich habe damals, mein erster Event war tatsächlich die WCW Millennium Tour damals in Oberhausen.
Ein Klassiker.
Ein Klassiker, ja. Und vor allem, das war dann auch noch so, dass ich auch noch zu spät gekommen bin, weil irgendwie die anderen, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, wir standen im Parkhaus oder hatten Stau auf dem Weg nach Oberhausen, waren zu dritt da, das weiß ich noch, wir saßen auch echt unterm Dach. Und das war so, dass wir das Match zwischen Booker und Stevie Ray nur halb gesehen haben. Da haben wir nur das Finish von Booker gesehen mit dem, ich glaube, es war der Scissors Kick und dann hat er
am Ende gewonnen. Den Klassiker verpasst.
Ja, das war damals der Booker ohne das T übrigens. Ich weiß nicht, ob du dich nur daran erinnerst, als er das T in seinem Namen verloren hat in der WCW. Auch eine fantastische Idee. Ja, ansonsten natürlich da legendär das Auspuff-Match zwischen Berlin und Tom Gerhardt. Das habe ich gesehen. Einen sehr, sehr, sehr betrunkenen Scott Hall gegen Fit Finlay habe ich gesehen. Und dann eben im Main Event war es Sid Vicious gegen Jeff Jarrett. Das war so nebensächlich, was noch sehr schön gewesen ist und so emotional gewesen ist, war dann, dass ein Bret Hart dabei gewesen ist, der nicht wrestlen konnte wegen der Gehirnerschütterung. Ne, schönen Dank, Herr Goldberg, an der Stelle nochmal. Und der dann auch nochmal so ein bisschen über seinen Bruder gesprochen hat, der vor gar nicht allzu langer Zeit ja verstorben ist, ne, bei Owen. Und das war dann so das, was ich daraus mitgenommen habe. Ansonsten war das keine geile Show, wenn man ehrlich ist, ne?
Ja, wirklich gegen The War, so. Wirklich geile Show. Also damals war es halt wirklich noch dieses, boah, ich sehe hier Live-Wrestling. Also ich war tatsächlich in Wien bisher bei jeder Show. Also jetzt sonntags ist ja übrigens wieder eine Show. Ich habe noch keine Tickets. Also ich habe aber vor, hinzugehen. Ja, ich warte immer noch drauf. Ich hab jetzt die Info bekommen. Ich stehe auf der Liste für Pressetickets auf Warteliste Platz 1. Also ich warte jetzt noch, ob ich hier von der WWE mit einem Ticket bedacht werde oder nicht. Ansonsten werde ich mir halt noch eine Restkarte organisieren. Und bei uns war es aber tatsächlich so, also die WWF war, die war dann im Juli, weiß ich auch noch, 29. Juli 1993 war die erste WWF-Show. Damals noch, das war kurz nach dem King of the Ring. Das waren eigentlich die letzten WWF-Shows von Hulk Hogan damals, bevor er zur WCW ging. Der hat noch diese Tour mitgemacht, weil für die war quasi schon angekündigt. Da gab's Hulk Hogan gegen Yokozuna um den Titel im Main Event mit einem DQ-Finish. Und ja, die sind dann eine Zeit lang, also die sind so zweimal, ich glaube 93, 94 sind die zwei, dreimal im Jahr da gewesen. bis 95 und dann war komplette Pause. Also die komplette, diese heiße Attitude-Era mit Rock und Austin und Mick Foley und wie sie alle heißen, die hat in Österreich nicht stattgefunden, komplett nicht. Und die nächste Show, die es dann hier wieder gab, war erst 2007.
Okay.
Das heißt, auch mein Bruder ist dann so, den habe ich dann natürlich mitgenommen auch zu den Shows. Und der war tatsächlich hier dann mit also für ihn eh im jungen Alter von 13 ungefähr, 12, 13, hat er dann auch das erste Mal Live-Wrestling gesehen, weil es einfach dazwischen nichts gab von der WWF zumindest.
Ja, ich habe WWF selber habe ich erst 2002 tatsächlich gesehen. Die waren ja eine ganze Zeit lang nicht hier, genau, waren ja sehr oft in England, aber dann eben seltener in Deutschland.
Weil sie ja auch nicht wirklich im Fernsehen präsent waren. Das war ja die Zeit, als das irgendwie nur im auf Sky und so weiter lief. Und
da Nachprogramm,
hättest,
ne,
wo die da hättest du ja auch die Hallen nicht wirklich vollgebracht.
Ja, ja.
Das war wirklich nur die Nische, die das geguckt hat.
Ja, eben drum. Ne? Und wie gesagt, das lief dann irgendwann nach Mitternacht und so. Da war die Quote nicht so gut. Aber ich weiß noch, wo das dann 2000 lief. In Köln, damals in der Kölner Arena. Und da habe ich schon gearbeitet, ne? Da war ich schon ein junger Erwachsener und aber du wusstest trotzdem vorher nicht genau, wer da alles mitkommt. Ne? Und 2002, wer sich da so den Kader anschaut, da waren ja schon viele Namen dabei. Und ich weiß noch, dann gab es die ersten Meldungen, ich glaube auch bei Power Wrestling im Forum so, ja, der Flieger ist gelandet und Rob Van Dam ist dabei und Mr. Perfect ist dabei und Steve Austin ist dabei. Und da hatten wir tatsächlich den Main Event, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, Steve Austin gegen den Undertaker. Einfach mal so. Oder Eddie Guerrero gegen Rob Van Dam hatten wir da auch. Ich bin so froh, dass ich da nochmal Mr. Perfect gesehen habe. Ja, keine Ahnung, da waren halt so viele. Brock Lesnar zu Beginn seiner Karriere war mit dabei. Also, und da war ich halt komplett geflasht. Und danach war ich auch noch ein paar Mal in anderen Shows und die waren dann auch nicht mehr ganz so geil wie das. Ne? Ich weiß nicht, wo ich mit. Ich war auch bei dieser legendären Show, wo JBL den Hitlergruß gezeigt hat damals.
Ja, ja.
Da war ich auch. Ja, Sternstunde, wo Eddie Guerrero wutentbrannt irgendwie rausgegangen ist, weil er irgendwie einen schlechten Tag gehabt hätte, keine Ahnung. Also das waren dann so die Momente oder ach, dann, ich weiß, eine Show, das war glaube ich auch in Oberhausen oder in Köln, ich weiß nicht mehr genau, wo es so ein, es war echt eine beschissene Show, muss man ganz klar sagen. Eine teure, beschissene Show, wo nicht viel geboten worden ist, weil man damals diese Kadertrennung gehabt hat, ne, mit Raw und SmackDown, aber auch einfach SmackDown damals viel, viel schlechter gewesen ist. Und da gab es ein Cruiserweight-Match, was so einigermaßen leidlich unterhaltsam gewesen ist. Und dann, das endete dann aber damit, dass der Great Khali rausgekommen ist und einfach alle verhauen hat. Und du saßt dann da so, warum? Naja.
Aber apropos, der Flieger ist gelandet. Da habe ich auch noch eine Geschichte. Das war auch wieder diese WWS, die haben dann im Jahr drauf, 1994, und zwar die Show hat tatsächlich an dem Tag, an dem mein Bruder zur Welt kam, also ungeplanterweise, der hätte erst später kommen sollen,
und der Flieger oder dein Bruder?
Ja, mein Bruder hätte ein bisschen später kommen sollen. Aber ein paar Tage vorher, weiß nicht, zwei, drei Tage vorher, sind diese Wrestler auch, ja, das gab's irgendwie, ich weiß gar nicht, meine Mutter hat mich damals von der Schule abgeholt und entweder hat sie mir das schon erzählt oder wir haben das zufällig irgendwie mitbekommen oder stand sogar in der Zeitung. Heute landen die Wrestler und aus irgendeinem Grund, also ich weiß nicht mehr genau warum, aber wir wussten sozusagen auch die Uhrzeit, wann die ankommen. Und dann habe ich meine Mutter sozusagen gesagt, ja, komm, fahren wir doch am Flughafen und ich will quasi die Wrestler sehen. War ich 12. Und ja, die Mama war halt immer eine gute Mama, die ist mit mir dann natürlich wirklich zum Flughafen Wien rausgefahren. Und dann habe ich mich dort wirklich hingestellt und da habe ich zum ersten Mal auch so mitbekommen, also quasi, wie wir später auch den Ruf der Wrestler ein bisschen bekommen haben, so, wer ist ein netter Wrestler und wer ist eigentlich ein Arschloch? Kann man nicht anders sagen. Ich meine, klar, diese Wrestler sind natürlich direkt aus den USA gekommen, langer Flug, wahrscheinlich auch müde. Aber ich weiß nicht, ich bin hier gestanden und es kamen raus. Das waren Marty Jannetty, Brutus Beefcake, Coco Beware und Mick Foley. Der war gerade so, das war gerade so die Zeit zwischen zwei WCW-Gigs oder bevor, ich glaube, zwischen WCW und WWF, falls die auch viel in Japan unterwegs waren. Natürlich, ich als Hulk Hogan-Fan und alles, ich wollte hier natürlich. Ja, Marty Jannetty kannte ich noch und Brutus Beefcake. Ich kannte die natürlich alle, aber natürlich gleich mal hin zu Brutus Beefcake. Ja, auf Englisch mit meinem 12-Jahres-Englisch kann ich ein Autogramm haben. Der hat mich angeguckt so, ja, später, Dings weitergegangen. Marty Jannetty, ja, komm, geh mal weg hier, Kleiner. Ne? Und da bin halt so da gestanden, ein bisschen traurig und nicht gewusst, was ich machen soll. Und es kommt Mick Foley, der mich sieht. Der zu mir herkommt, aktiv, von sich aus und sagt, hey, ja, na, voll cool, dass du da bist, hier, willst du ein Autogramm haben? So, okay, Ich glaube, ich weiß jetzt. Und dann gab es am selben Tag, da hieß es irgendwie, die sind jetzt noch, die haben jetzt noch einen Auftritt in einem Einkaufszentrum, auch in Wien, sind wir dort auch noch hingefahren. Und da natürlich hier auf der Bühne vor Publikum, da war Marty Jannetty natürlich freundlich, charmant, alles gut.
Ey, ja, aber da siehst du halt Mick Foley, ne? Also.
Ja, absolut.
Kann man echt nicht anders sagen. Du hast ja dann auch Berührungspunkte mit dem Eurocatchen gehabt. Wann fing denn das bei dir an?
Ja, lustigerweise, der Berührungspunkt, also ich war tatsächlich noch bei der CBA am Heumarkt, jetzt nicht wahnsinnig oft, aber ein paar Mal, also im 1994, da ist sogar mein Vater dann mal mit dem Kumpel und mir hingefahren, weil gesagt, da gibt's ja hier auch in Österreich Catchen, gucken wir uns das mal an. Da kann mich erinnern, da war Ice Train war da damals da und ich weiß nicht, ob es bei dieser oder bei einer späteren Show, irgendwann war mal der Road Dog da.
Okay.
Und ja, ansonsten halt natürlich, war dann 96, 97. Persönliches Heumarkt-Highlight war tatsächlich allerletzten Match von Otto Wanz, was ich jetzt nicht, also was auch cool ist, wenn man das sagen kann, aber ich war jetzt nie der große Otto Wanz-Fan, weil der war ja halt doch schon eher unbeweglich. Aber der letzte Gegner von Otto Wanz war tatsächlich damals hier Terry Funk. Mhm. Und das war im August 1996, also sozusagen zu ECW-Highlight-Zeiten vom Crazy Old Man. Und damals habe ich auch schon so ein paar Monate lang den Observer gelesen. Das heißt, ich wusste grundsätzlich schon, dass dieses Wrestling jetzt alles hier nicht so ist. Nur Terry Funk war da und ich bin so da gesessen, habe mir Terry Funk angeguckt, auch was der da so abgezogen hat. Und ich habe mir gedacht, ich bin mir nicht sicher, ob Terry Funk weiß, dass das alles nicht echt ist. Also der hatte irgendwelche Kartenabreißer verprügelt, hat sich so einen, da standen so kleine, diese runden Metallstehtische rum, die hat er hier am Betonboden aufgeschlagen, da sind die Funken gespritzt. Also ich habe da schon ein bisschen Respektsabstand gehalten vom Funker, muss ich sagen, aber das war halt richtig cool. Und ansonsten, ich muss tatsächlich gestehen, in dem Alter, da warst du halt so, da warst du halt auf WWF und WCW und ECW und die ganzen Leute geprägt. Da wusstest du teilweise auch nicht, was du daran hast, weil ich habe natürlich damals auch Leute gesehen wie einen Finlay, einen Franz Schumann, Tony St. Clair, Robbie Brookside. Also die waren ja, das waren ja die Top-Worker ihrer Zeit.
Ja.
Und für mich war das halt so, ja, die sind halt auch irgendwie, es ist halt Eurocatch, ist schon ganz okay, aber halt jetzt nicht so cool und nicht so glänzend und schön wie halt das, was ich im Fernsehen sehe. Und also, ich habe da auch noch mitgekriegt, das waren ja auch noch ein bisschen andere Zeiten. Da ist ein Finlay rausgekommen, irgendein besoffener Typ hat dem Bier ins Gesicht gekippt. Daraufhin hat der von Finlay eine Ohrfeige abgefangen, ist irgendwo in der zweiten Reihe wieder zu sich gekommen und das hat auch niemanden interessiert in Wahrheit.
Ja, da war noch Abuse an den Fans, das gehörte noch ein bisschen dazu.
Also wenn du Hand an den Wrestler gelegt hast, ja. Dann gab's ein Echo. Punkt.
Ja, das ist wirklich so. Wie bist du denn hier zum deutschen Wrestling auch gekommen? Ich meine, du warst ja auch, wir haben uns auch bei der WXW quasi kennengelernt, damals noch bei den Media Panels. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Karat das gewesen ist. 16, 17?
So irgend sowas. Ich habe letztens mal wieder ein paar Fotos gesehen von damals, ja.
Ja, aber du bist ja auch schon Ewigkeiten dabei. Also wer sich auch die alten Shows anschaut, gerade die großen, da sieht man dich auch sehr oft in der ersten Reihe stehen.
Ja, also teilweise sogar noch mit Haaren. Nein, das ist tatsächlich auch mein jüngerer Bruder schuld, unter Anführungszeichen, weil ich war, also ich muss ja vielleicht ein bisschen ausholen, ich habe dort die ganz, ganz, ganz schlimmen Anfänge der Euro-Szene in Österreich habe ich mitbekommen. Und zwar, es war 1997 oder 98, also Heumarktende war 97 die Saison. Und es war 98. Da haben dann so, da gab's so quasi Fans. Das war der Vienna Wrestling Club, glaube ich, hießen die. Und das waren auch, die kamen alle so aus dieser Tape Trader und da gab's ja auch so deutsche Newsletter. Also es gab so eine kleine Hardcore-Fanszene im deutschsprachigen Raum. Und die haben halt einfach angefangen, wie es in Deutschland halt auch war, Shows zu veranstalten und teilweise halt irgendwelche Indie-Leute zu booken und teilweise auch selber zu wresteln. Und ich war tatsächlich bei der Show, also wer sich noch erinnern kann, an Manu, an Arthur Junior. Mhm. Ich war tatsächlich soweit ich das recherchieren könnte, beim allerersten öffentlichen In-Ring-Wrestling-Match von Arthur Junior. Der war damals 13, war, glaube ich, zwei Köpfe größer als wir damals. Also er war, glaube ich, 3 Jahre jünger als ich, war einen Kopf größer, hatte einen Bart.
Ja, klar.
und war da in einer Battle Royale in irgendeiner alten Fabrikshalle, wo die veranstaltet haben, und hat das Ding gewonnen. Und ich glaube, Afa und Samu waren mit dabei und haben irgendwie selbstgedruckte NWO-Shirts aus dem Koffer verkauft. Und ich war dann dabei bei ein, zwei solchen Shows, die halt ja damals wirklich nicht wahnsinnig gut waren. Und habe dann auch, und da bin ich wirklich traurig drüber, ich habe dann diese komplette österreichische Wrestling-Szene mit Rings of Europe, wo ja Leute wie Seth Rollins, ein Suzuki, Austin Aries, ich glaube Brian Danielson war sogar mal da, die habe ich komplett alle verpasst, weil für mich war das halt so Amateur-Gehampel, das schlecht und nicht meine Zeit wert ist. Und mein Bruder, wie gesagt, der war halt jünger, ich habe dann damals auch schon gearbeitet, das war so 2009, 2010. Und hatte auch nicht mehr so viel Zeit für Wrestling. Also ich habe natürlich das alles noch übers Internet nachverfolgt, aber wie gesagt, gab ja damals auch im TV nicht wirklich was Vernünftiges, bisschen was auf Tele5. Und mein Bruder, natürlich damals Schüler gewesen, sehr viel Tagesfreizeit, sage ich mal. Und der hat sich natürlich auch auf, was wir natürlich alle nie tun würden, auf einschlägigen Portalen, hat sich der natürlich auch ja Indie-Wrestling-Zeugs aus den USA organisiert. Und kam dann eines Tages bei mir an und sagte, ja, hier Deutschland, WXW, 16 Karat und das ist so cool und so toll. Und ich habe mir da jetzt Sachen angeguckt. Also auch hier sozusagen durch Raubkopie zum Fan geworden und für die WXW sehr viel Geld im Laufe der Jahre umgesetzt. Aber der kam dann eines Tages halt an und das ist so hier und da müssen wir unbedingt hin. Und ich sage, ach komm, sage ich war bei solchen Shows, vergiss es, das ist nicht die Zeit wert. Nein, er hat sich das alles angeguckt und wirklich und hat dann kam dann wirklich an und sagte, ja, hier, da ist 2010 war das dann, oder für 2010, 16 Karat Gold. Guck mal, wer da alle dabei ist. Und ich gucke mir das an und sage, oh, Young Bucks, Chris Hero, Sammy Callahan, John Moxley. So, okay, vielleicht ist das doch keine komplette Grütze.
Ja.
Ja, und dann haben wir tatsächlich einen Flug nach Düsseldorf gebucht. Und das ist wieder der Vorteil, wenn du einen Bruder hast, der da schon Mitte 20 ist, also da sagen die Eltern dann auch mal, ja passt, dann flieg halt du mit dem 14-Jährigen, du wirst schon auf ihn aufpassen.
Ja,
ja, und so sind wir dann eigentlich zur WXW gekommen. Also 16 Karat Gold 2010 war unsere erste Show und wir sind dann wirklich ja regelmäßig, also zu jedem Karat, teilweise Anniversary Shows, teilweise es gab mal diese, ich glaube Mai 2011 war es, diese Show mit Noah, wo auch Claudio und Chris Hero da waren und halt, ja, die damaligen Stars von Noah, Goshi Ozaki und so weiter.
Dead End war das, oder? Damals?
War das Dead End? Na, das war Noah Navigation in Germany.
Ach, stimmt, das war eine Show.
Ja, und wir sind dann eigentlich, ja, bis letztes, also ich möchte es nicht ausschließen, dass ich nie wieder zur WXW fahre. Wir waren halt heuer nicht bei Karat, aber wir waren dann eigentlich wirklich ein, zwei, manchmal noch drei, manchmal noch vier Jahre bei der WXW, sind teilweise auch zu den Shows nach München, nach Prag, also alles, was so irgendwie im Umkreis 4-5 Stunden von Wien entfernt war, sind wir teilweise auch zu den Shows hingefahren. Also, ja, das war so die Euro-Einstiegszeit bei mir.
Ja, bei mir war es ein bisschen früher, aber ich hatte auch so meine Ressentiments gegen die WXW, weil die hat ja schon so, gerade als das da losging, ich habe das halt immer als Deathmatch-Promotions im Kopf gehabt, ne, unter Hate, ne, die, und ich mochte Deathmatches. Ich hatte so meine Zeit, wo ich das mir so ein bisschen angeschaut habe, aber war jetzt nie so ein großer Fan. Ich war zwar auch mal beim, wie heißt das, Tournament of Death Europe war ich damals auch und habe mir das mal angeguckt, so als Schaulustiger mehr oder weniger, aber hat mir danach auch gereicht. Ne? Aber ich war nie so ein Deathmatch-Fan. Stattdessen war ich ja ein Ring of Honor-Fan. Das war danach WrestleMania 20, wo ich auch wieder schöne Grüße an die Kollegen von Power Wrestling, wo ich mit denen ja hingeflogen bin damals, dem Erbe meiner davor verstorbenen Oma, die zu mir gesagt hat, Olaf, erfüll deinen Wunsch damit. Und dann habe ich von der 2000 Mark bekommen und wirklich, ich glaube, 3 Wochen, nachdem ich quasi das Geld über meine Eltern bekommen habe, kam bei Power Wrestling eine Anzeige online, so, ach, hier, Fanreise zu WrestleMania 20, Hotel drin, andere Events drin, Karten für Hall of Fame und so weiter und so fort. War es damals schon Hall of Fame? Nee, Karten für Raw und SmackDown. So, Hall of Fame, glaube ich, hatten wir nicht, glaube ich. Und dann bin ich halt, genau der Preis, ne, 2000 Euro. Und ich so, ey, das ist ja ein Zufall, ne? Dann habe ich gesagt, ja komm, mach ich sofort und habe sofort bezahlt. Und bin dann mit den Kollegen, auch Christian Bruns und Markus Holzer und ich glaube auch der Kollege Wolfgang Schach waren dabei, der hat sich immer nicht so oft sehen lassen, aber hauptsächlich haben wirklich der Markus und der Christian auf uns aufgepasst, so auf die Gruppe. Und da war ich ja dann zum ersten Mal bei Ring of Honor. Und das war ja dann der Augenöffner für mich, ne? Das war noch nicht mal eine gute Ring of Honor Show damals. Es war schon eine gute Show, mit Samoa Joe gegen Jay Briscoe damals im Steel Cage, unfassbares Blutbad, und AJ Styles gegen CM Punk mit Ricky Steamboat als Guest Referee und Scramble Cage. Das war das absolut abgedrehteste überhaupt mit, wie hießen sie, Special K gegen diese andere, also ich hab den Namen gerade vergessen, Destruction Squad oder irgendwie sowas, ich hab's vergessen, wie sie heißen. Aber dann hatte ich auf einmal so einen Namen auf dem Schirm, ne? Und hab dann gedacht, ja, würde ich schon mal ganz gerne was anderes sehen. Und dann habe ich erstmal nur ganz viel Ring of Honor verfolgt und hab dann irgendwie bei Achteck mitbekommen, ach, guck mal hier, 2007, PWG mit der WXW zusammen veranstalten, European Vacation. Und ich sag, ja, WXW ist mir eigentlich ziemlich egal, ne? Was will ich mit Bad Bones oder so, ne?
Und oder dieser Big Van Walter, aus dem wir dir ohnehin nie was werden, ne?
Ja, so ungefähr. Dann, also ich bin natürlich dahin gegangen, ich wollte einen Bryan Danielson sehen zum Beispiel. Ich wollte einen El Generico sehen oder einen Davey Richards und so weiter und so fort. Und aus heutiger Sicht ist die Karte halt teilweise irre, ne? Also Main Event hast du Davey Richards und Super Dragon gegen Kevin Steen und Pac, und in der Midcard hast du Bryan Danielson gegen El Generico. Und du hast schon Chris Hero dabei und so, also absolut irre Card. Und bin halt hingegangen, damals auch in die Musikpalette, und ab dem Zeitpunkt war ich dann auch gehuckt und war dann auch 2008 war ich dann auch beim Karat dabei, und das ist eigentlich so die Zeit, da war ich dann wirklich jedes Jahr beim Karat und später natürlich dann auch noch mehr, war dann bei der WXW involviert, aber das war dann natürlich für mich auch relativ nah hier, also von damals Köln bis Oberhausen waren das so, da fährst du halt 40 Minuten, so das kannst du halt fahren problemlos. Und jetzt heute von der, ich hab ja, deswegen war ich auch nicht beim Karat, weil ich ein alter Mann bin und faul. Das war wirklich so, ah ja, die letzte Woche war echt anstrengend und ich bin so ein bisschen müde. Wie weit fährt man denn jetzt von hier aus bis dahin? Was, über eine Stunde mindestens? Und dann muss ich abends wieder zurück und dann bin ich erst nach Mitternacht nach Hause. Natürlich, das sind alles so Hürden, die man als zwischen Mitte 40-Jähriger dann eben nehmen muss. Aber das war dann auch wirklich was, wo ich dann sehr oft da gewesen bin, und ich hatte ja dann auch mit dem anderen David, der jetzt inzwischen auch dreifacher Papa ist, und dem anderen Freund, der inzwischen Bürgermeister meiner Heimatstadt ist, zwei Leute gehabt, die mit mir regelmäßig dahin gefahren sind. Und das war dann wirklich so ein Gruppending. Ich habe auch immer wieder Leute mit dazugenommen, die Interesse gehabt haben, einfach neugierig auch gewesen, was guckt der Olaf sich denn da an? Gerade in der Studentenzeiten, der es ja damals gewesen ist, wo ich noch studiert habe in Köln, waren halt viele junge Leute, die waren ja alle jünger als ich. Ich habe ja erst mit 26 angefangen zu studieren, und die meisten Studenten waren dann halt so 20, 21, 22, und die waren dann noch offen, wenn die gesagt haben, ich gehe jetzt zum Catchen, ich catche mich auch mal gerne. Ja, komm einfach mal mit. Damals war es auch noch günstiger. Und darüber bin ich halt auch dann eben dazu gekommen. Aber Markus, ich finde, da haben wir auch gerade schon ein gutes Stichwort genannt hier, weil wir sind älter, wir fahren dann nicht mehr ganz so oft raus und so. Weil eine Frage kam vom Moon, nämlich, und das war nämlich der Punkt hier, ja, Kinder und Wrestling, wir sind beide Papa, und er hat dann eben auch gefragt, wie handhabt ihr das denn mit Wrestling und euren Kindern? Also hat mich speziell gefragt, wie wird Mika ans Wrestling rangeführt? Wie läuft das so? Und das ist jetzt hier die Papa-Runde quasi hier bei Headlock, weil alle anderen haben noch keine Kinder.
Ja, also es läuft in Wahrheit gar nicht und ganz ungezwungen. Also ich setze ihn jetzt nicht fürs TV und sage so, hier, guck mal Wrestling und du musst jetzt angucken.
Wie alt ist dein Sohn?
Ganz kurz. Der ist jetzt 5.
Ja, genau. Ist ein bisschen älter als Mika, genau, ja.
Der wird im Dezember wieder 6. Und nein, der kommt natürlich ab und zu. Also ich habe jetzt, wenn es halt natürlich auch zeitlich für ihn passt. Das heißt, das ist, wenn ich mir irgendwas von New Japan am Wochenende mal angucke, weil dann ist es bei uns ohnehin vormittags. Jetzt bei Karat waren natürlich Shows tagsüber, die ich mir halt angeguckt habe. Und ja, ab und zu wandert er da so rein, dann guckt er ein bisschen, sagt, was ist der hier? Der hat eine Maske auf. Und ja, ich sage mal, na, mag sich hersetzen, mag ein bisschen was, mag es angucken. Ja, dann schaut er 2 Minuten zu, dann interessiert ihn halt teilweise nicht mehr, dann wandert er wieder weiter. Er hat von meinem Bruder, glaube ich, vor 2 Jahren zu Ostern, hat er so einen Mattel-Wrestling-Ring mit einem John Cena und einem Rock bekommen. Mit denen kloppt er manchmal ein bisschen herum. Aber das ist jetzt nicht so das große Ding. Aber was wir jetzt seit einiger Zeit machen, ich habe mal so einen, im Sommer so einen kleinen, eigentlich rein aus Spaß an der Freude, so einen kleinen Mini-PC gekauft, einen günstigen, und habe jetzt auch einen kleinen günstigen China-Beamer mir dazu gekauft. Und das Ding steht im Kinderzimmer, weil das ist nämlich tatsächlich die einzig weiße Wand, wo ich hinprojizieren kann. Und ich wollte das Ding halt mal ausprobieren.
Ja.
Und habe halt jetzt mal ein bisschen begonnen. Er hat ab und zu schon, wenn ich bin ja nicht der große Gamer und spiele nicht sehr viel, aber ich habe zum Beispiel mal Super Mario Wonder habe ich gleich mal gespielt, als das rauskam. Da hat er so ein bisschen auf der Switch zugeguckt und Mario Kart wollte sehen. Und jetzt sind wir so weit, jetzt habe ich ihm tatsächlich so einen kleinen Mikrocontroller bestellt und jetzt ab und zu spielen wir so Beat'em-up-Prügelspiele. Also wir laufen durch die Gegend und hauen die Bösen.
Double Dragon.
Zum Beispiel so in der Richtung. Ja. Arcade-Dinger, weil da kannst du schön Coins reinfarmen und es kann keiner irgendwie sterben und es gibt kein Game Over. Und ja, letztens haben wir tatsächlich mal die ersten Wrestling-Spiele gespielt aus der damaligen Zeit und das, was tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht hat, das war WrestleMania, die Arcade-Game. Mhm. Also jetzt nicht hier der Simulator, sondern der Yokozuna haut dir eins mit dem großen Salzeimer auf die Nuss und Doink hat irgendwie einen Hammer und so weiter. Und das fand er ganz, ganz witzig. Da habe ich ihm dann sogar nochmal, weil der Doink hat ihm irgendwie gefallen, dann haben wir uns sogar so einen kurzen YouTube-Clip noch ein bisschen Best of Doink angeguckt, 5 Minuten. Ja, ansonsten, also ich bin da ganz schmerzbefreit. Also der muss nicht irgendwie Wrestling-affin werden, wenn er nicht will. Wenn er will, hat er halt einen ganz guten eingebauten Bonus. Erzähle ich ihm alles, was er werden will. Bis er sagt, bitte Papa, lass mich in Ruhe, so genau interessiert es mich auch wieder nicht. Ja, ich meine, ich sag mal, wenn der ein Wrestling-Fan wird, dann haben wir natürlich sicher, ja, solange ich lebe, wahrscheinlich ein gemeinsames Thema und dann nehme ich ihn gerne auch zu irgendwelchen Shows mit und ja. Dann habe ich natürlich die Fantasie, dann sind wir mal in Tokio und in der Arena Mexiko und wo man halt überall mal Wrestling gesehen aber haben sollte.
Sind wir ganz ehrlich, Markus, das wünscht man sich doch eigentlich auch fast so ein bisschen insgeheim wünscht man sich das doch, oder? Das wär schon cool, wenn man so ein gemeinsames Hobby, gerade auch das eigene Hobby.
Es wäre ganz cool, aber in Wahrheit ist es mir egal. Also wenn der jetzt, ich werde ihn nicht zu seinem Glück zwingen, wenn der jetzt sagt, na, das interessiert mich nicht. Wenn ich großes Pech habe, dann wird das ein riesen Fußballfan, was mich überhaupt nicht interessiert und dann muss ich mit dem halt ins Stadion gehen. Mache ich halt auch, wenn er das will. Persönlich hätte ich wahrscheinlich mehr Freude, wenn wir zum Catchen gehen. Aber wie gesagt, wenn es ihn nicht interessiert, dann ist das auch völlig okay.
Also wenn demnächst so in 10 Jahren oder so, wenn Markus dann einen Fußball-Podcast an den Start bringt, dann wisst ihr warum.
Gott, ja. Dann, ich hoffe dann nicht.
Hat die Wrestling-Missionierung fehlgeschlagen, auf jeden Fall. Also bei uns ist es so, Mika ist jetzt 4 und ein knappes halbes Jahr. Erstmal grundsätzlich natürlich, muss natürlich jeder für sich selber wissen, wie er mit seinem Kind Fernsehen schaut und wie viel und überhaupt. Das ist ja auch immer so ein Streitthema, über das man sehr viel diskutieren kann. Bei uns schaut er halt eben in erster Linie so Sachen, die er gucken möchte. Und das ist derzeit noch so Sendung mit der Maus, Sendung mit dem Elefanten und ein paar Disney-Filme. Und Peterson und Findus guckt er gerne. Aber er ist generell, was so andere Sachen gucken, ist auch wirklich so zurückhaltend und geht dann lieber mal mit mir ins Kindertheater oder sonst irgendwas. Und auch genau das, was du sagst, ne? Der kriegt natürlich mal mit, dass ich irgendwie was mit Wrestling mache. Der hat aber zum Beispiel noch kein Konzept davon, wie funktioniert Wrestling. Ich habe ihm das noch nicht erklärt. Und bei uns ist es halt eben auch so, wir haben relativ stark unsere TV-Gewohnheiten geändert, seitdem er auf der Welt ist. Das heißt, eigentlich bei uns unten im Wohnzimmer, wo der Hauptfernseher an der Wand hängt, gucken wir eigentlich fast nie Fernsehen tagsüber, sondern wenn ich Wrestling schaue, gehe ich meistens oben ins Arbeitszimmer, da habe ich 1, 2, 3 Fernseher, also 2 Bildschirme und eben noch einen Fernseher, wenn mal Gäste da sind. Und dann schaue ich das meistens oben. Was er letztes Mal mitbekommen hat,
ist bei mir ja auch so. Ich gucke das auch bei mir im Büro, wenn ich was gucke.
Und da ist dann der Weg, hier ist dann die Hürde halt hoch, ne? Das ist dann 2 Etagen höher gehen, da muss man auch hinwollen, um zu gucken, was der Papa da macht. Nee, und ansonsten, er hat letzten Mal irgendwie beim Scrollen meiner Facebook-Timeline, da hat mich bei ertappt und dass ich irgendwas so Snippet geguckt habe. Und dann kam nur die Frage, warum hauen die sich da? Und da habe ich ihm das ein bisschen versucht zu erklären und da habe ich auch mal gefragt, und wollen wir uns sowas mal angucken irgendwie, ne? Interessiert dich das? Nee, eigentlich nicht, lieber Peterson und Findus. Ich so, okay, dann guck mal Peterson und Findus. Ganz einfach. Und deswegen, wenn es irgendwann passt, genauso wie du es richtig sagst, ne? Wenn er irgendwann da Bock drauf hat, da muss man natürlich überlegen, was sind so die ersten Sachen, die man ihm da vorführt. Ich sag mal, letzte Ausgabe.
Nicht John Moxley gegen Cope.
Genau, wollte ich gerade sagen, letzte Ausgabe AEW Dynamite, eher nicht.
Mir ist das übrigens tatsächlich passiert, mal von was war denn das? Das war dieses erste Bryan Danielson-Match gegen Hangman Page, knapp nachdem der da war. Und ich habe jetzt auch, also ich habe einen Kumpel auch, der auch Wrestling-Fan ist. Und der hat, ja im Prinzip, der hat dessen Lebensgefährtin, die hat schon zwei Kinder. Und der Sohn ist halt auch so ein bisschen Wrestling-Fan. Die sind jetzt übrigens auch immer bei der PWÖ dabei. Und der Kleine ist jetzt, ich weiß nicht, 8, 9, 10.
Okay.
Der hat dort die Time of his Life, weil er mit irgendwelchen österreichischen Heels interagiert, die ein bisschen mit ihm rumtun. Also der findet das alles absolut großartig. Und wir waren dann mal bei denen eingeladen und ich glaube, sie haben irgendwie Pizza vorbereitet und irgendwie ging es darum, er sagte, oh ja, können wir vielleicht Wrestling gucken? Und ich sage, na pass mal auf, ich zeig dir was. Und das war irgendwie der Tag nach Dynamite, also das war, glaube ich, so ein Feiertag, wo wir da eingeladen waren. Und ich sag, na, ich zeig dir mal cooles Wrestling und habe da halt mit meinem Thriller damals eingeloggt und ja, habe mal ein bisschen AEW eingeschalten und denke mir, ah, Daniels gegen Hangman Page ist ein cooles Match. Kann man dem Kind doch schon mal gutes Wrestling zeigen. Bis das dann, glaube ich, nach 3, 4, 5 Minuten sofort in ein Blutbad gemündet ist. Und dann haben wir sehr schnell den Fernseher wieder abgedreht und sind, glaube ich, aufs WWE-Network gewechselt. sorry, nein, wusste ich nicht. Na, ich glaube, wir schauen doch nie ein anderes Match an.
Ja, das ist halt wirklich dann das Risiko. Das will man dann die Kinder ja auch nicht zeigen. Also das ist dann halt auch nichts für die, das. Aber ich finde es wirklich auch manchmal ein bisschen schwierig, ne, weil auch die Frage gekommen ist so, wie führt man denn Kinder daran? Was sind so die ersten Matches, die man denen zeigen sollte? Fängt man da in den 90ern an? Das ist halt auch ein großer Unterschied zu uns, die Wrestling-Fans in den 90ern geworden sind und heutzutage. Das Wrestling ist einfach so anders geworden. Mein WWE, glaube ich, kannst du Kindern relativ zeitig zeigen. AEW eher, wenn sie ein bisschen älter sind.
Bei AEW kommt es wieder darauf an, dass ich glaube, so ein
Commander
Dralistico Match oder sowas, das, oder auch so ein, wenn es jetzt nicht irgendwie ein ganz schlimmes Will Ospreay Match ist, das ist halt, glaube ich, cool. Also ich glaube, alles, was irgendwie so ein bisschen Flippy-Bumpy-Zeugs ist, das kommt ja auch gut an.
Ja, das stimmt. Aber ich find's auch echt nicht leicht. Und deswegen, ich habe da auch keinen Plan für, wie das irgendwie mal laufen sollte. Ne? Also ich habe jetzt nicht immer so eine Roadmap. So, mit sechs gucken wir WrestleMania 6, weil ich das auch damals irgendwie so gesehen habe. So, ne? Wir fangen mit WrestleMania 3 an. Hier guckt ihr mal Hogan gegen Andre the Giant an. Ne? Wie der eine kann nicht mehr richtig laufen und der andere muss arbeiten.
Das war übrigens tatsächlich, weil du das jetzt sagst, mein Bruder hat die Geschichte manchmal erzählt. Also der, wie gesagt, der kannte ja von mir vor allem eben, wie du sagst, den Kram aus den 90ern.
Ja.
Das hat er gesehen, VHS-Kassetten. Und der ist dann mal mit meiner Mutter, meine ich, irgendwo hin auf Sommerurlaub nach Italien oder irgendwo sind sie hingefahren und der hatte, das war halt so, ja, Mitte der 2000er, der hatte halt so einen mobilen DVD-Player, wo er halt so seine Filme und das Zeugs mitgehabt hat und dann waren sie an irgendeiner Tankstelle oder Raststation und dort gab's Wrestling-DVDs und da gab's, ich weiß gar nicht mehr, welcher Pay-Per-View das war, Great American Bash oder so, das war auf jeden Fall Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio. Und er natürlich, oh, hier Wrestling und cool und was, das kenne ich noch nicht. Und die Mama hat es ihm natürlich gekauft, die DVD. Und dann hat er erzählt, dann saß er hier im Auto und hat sich auf seinem DVD-Player eben hier, ja, Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero angeguckt und dachte, der DVD-Player ist kaputt. Weil er dachte, er hat hier irgendwo auf doppelte Geschwindigkeit gestellt, weil das Wrestling so viel schneller war als das, was er eigentlich als Wrestling kannte. Und das war bei ihm dann, glaube ich, so der Hook, wo ab dem Zeitpunkt war er dann voll in dem Produkt drin.
Auch nicht schlecht. Aber Markus, ich glaube, wir machen mal hier an der Stelle einen Stopp. Und ich habe mir gerade überlegt, an die Frage an euch da draußen, sollen wir sowas nochmal machen? Also sollen wir nochmal uns hier eine Stunde, anderthalb Zeit nehmen, nochmal so über alte Zeiten quatschen? Weil ich habe jetzt gerade gemerkt, also A, macht das Spaß, darüber zu reden. Und ich glaube, das ist auch für euch unterhaltsam. Also schreibt uns da gerne mal, wie ihr das seht.
Ich hätte auch noch genug in petto, zu dem wir jetzt gar nicht gekommen sind, glaube ich.
Ich glaube halt auch. Und ich glaube auch, wenn man dann noch zum Beispiel mit Meller noch mit, ich weiß nicht, ich habe damals, als wir diesen 500er-Podcast gemacht haben, hatten wir so, ich glaube, das war mit, ich habe so Teams gemacht quasi, weil jeder sollte irgendwie zu Wort kommen. Und da war ich quasi, habe ich eins mit Meller und David gemacht und ich glaube eins mit Kai und Shaggy und eins mit Chris und weiß ich nicht. Oder eine Dreirunde, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, glaube ich, kann da noch jeder irgendwie so ein bisschen was zu erzählen. Also wenn euch das interessiert, dann sagt uns da gerne mal Bescheid. Dann können wir gerne so eine Wrestling-Nostalgie-Serie daraus machen, weil ich glaube, das ist auch ganz schön für euch zu hören. Und wahrscheinlich finden sich da auch sehr viele von euch da wieder. Deswegen bin ich mal gespannt, wie da das Feedback grundsätzlich wäre, ob wir das so in unregelmäßigen Abständen mal wiederholen sollten, weil diese Retro-Sachen kommen ja dann doch ganz gut an. Weil, das muss man auch ganz klar sagen, wir sind alle alt. Also nicht alle, aber sehr viele von euch da draußen sind auch alt.
Wir haben langjährige Wrestling-Lebenserfahrung. Das klingt viel schöner, als wir sind alt. Ja, aber wir sind alt. Es ist halt auch die Wahrheit.
Ja. Nein, aber wir sehen das ja auch, dass bei uns die Zielgruppe ist, glaube ich, älter als bei vielen anderen Wrestling-Podcasts, die es gerade gibt. Also ich glaube, die ist mittlerweile, glaube ich, auch bei im Schnitt bei 37, 38, irgendwie sowas. Das kann man ja bei Spotify zum Beispiel ganz gut nachvollziehen. Und auch wenn man auf dem Discord mit Leuten schreibt, dann kommt auch mal wieder, ich habe da und da angefangen. Und ich so, ach, ich auch.
Aber da sind wir immer noch, glaube ich, gute 18 Jahre unter dem durchschnittlichen Alter der WWE-Fernsehzielgruppe. Also eigentlich sind wir hier alle noch jung.
Das stimmt, wir sind noch bunt gemischt. Ja, aber Markus, ich würde trotzdem sagen, wir machen hier an der Stelle Stopp und gucken mal, ob wir dazu mal noch eine Fortsetzung bringen werden. Fortsetzung hier bei Headlock gibt es natürlich auch dann in der nächsten Woche. Da gibt es ein aktuelles Thema mit Kai. Da werden wir uns ein bisschen um die Main Events von WrestleMania kümmern. Ist nicht nur explizit John Cena, Cody Rhodes, sondern vor allem auch das, was da drunter ist. So Jey Uso, Gunther, Tiffany Stratton, Charlotte, da wollen wir ein bisschen so das Stimmungsbild einfangen, wie dann jetzt so die Laune vor WrestleMania ist. Unter der Woche haben wir natürlich dann noch, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, das Magazin am Start. Genauso haben wir dann auch wieder die Ruthless Reviews, diesmal mit der Survivor Series 2002. Passt ja auch ganz gut heute zum Thema mit da rein. Mella ist wieder am Start und da werden wir dann am Dienstagabend den Podcast aufnehmen. Gibt's dann für Supporter auf Patreon, Steady und natürlich für YouTube-Kanalmitglieder. Und ja, Markus, hast du noch abschließende Worte?
Nein, ich habe es letztens, glaube ich, beim AEW-Review ja gesagt. Also bei aller Nostalgie und bei allem früher war alles viel besser. Also wenn ich mir die Qualität der Matches heute mit der Qualität der Matches, die wir damals gesehen haben und mit der wir halt zufrieden waren, weil wir kannten es ja nicht anders, vergleiche. Also ich glaube, dass das Wrestling heute ist schon sehr viel spannender und diverser zu schauen, aber das ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, das Thema, wenn du damals halt als Kind reinkommst, gerade und vor allem gerade mit den Charakteren aus den 80ern, das ist halt larger than life und die hinterlassen halt eine gewisse Prägung, glaube ich.
Ja, das sehe ich auch so. Schöne letzte Worte und ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen, wenn ihr bei YouTube dabei seid und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.